Deutschlandfunk, Kultur heute.
Zuerst aber das Publikum. Das ist viel mehr als nur Zuhörerinnen und Zuschauer. Die Kommunikation geht in beide Richtungen. Was wir in unserer Reihe zum Publikum, in der wir mit Künstlerinnen und Künstlern über ihr Publikum sprechen, schon häufiger gehört haben. So sehr das für den Moment gilt, in dem die Kunst im Spannungsfeld zwischen Bühne und Publikum sich ereignet, bei einem Konzert, einer Lesung oder einem Tanzabend, für die Planung und Entwicklung kultureller Ereignisse gilt es kaum. Birgit Mandl ist Professorin für Kulturvermittlung und Direktorin des Instituts für Kulturpolitik an der Universität Hildesheim. Sie plädiert dafür, dass das Publikum noch viel ernster genommen wird und viel stärker einbezogen in das, was in den Häusern der Kultur passiert. Ich habe sie gefragt, was wir denn eigentlich wissen über das Publikum.
Man kann sagen, auf einer allerersten, sehr allgemeinen Unterteilungen kann man eigentlich sagen, wir haben das sogenannte Kernkulturpublikum. Das sind die Menschen, die so ungefähr 12-mal pro Jahr tatsächlich in eine kulturelle, außerhäusige Veranstaltung gehen. Das macht nur ungefähr 10% aus. Dann haben wir das sogenannte Gelegenheitspublikum, ungefähr 40% der Bevölkerung, die vielleicht so 2-3 Mal im Jahr irgendwo hingehen ins Museum, weil es da so guten Kaffee und Kuchen gibt, hinterher ins Theater, weil sie eine Einladung haben oder ähnliches. Und dann haben wir die größte Gruppe der Nichtbesucherinnen und Besucher, das sind 50%. Und das ist tatsächlich die allergrößte Gruppe, die sich in der Regel überhaupt nicht interessiert für so außerhäusige Kulturangebote und schon gar nicht für die Kulturangebote, die öffentlich gefördert sind, weil die in der Regel auch als sehr komplex, kompliziert, vielleicht auch manchmal elitär wahrgenommen werden.
Klingt jetzt irgendwie ganz schlimm, dass die Hälfte aller Menschen gar nicht Kulturangebote wahrnimmt, aber man wird auf der anderen Seite auch sagen können, mehr als die Hälfte geht auch nicht zum Fußball, ne?
Ja, absolut. Ich sage nochmal, eine gute Nachricht ist, ich habe dazu 2020 eine Bevölkerungsbefragung gemacht, dass obwohl nur ein so kleiner Prozentsatz zum Beispiel die öffentlich geförderten Theaterangebote in Deutschland wahrnimmt, dass doch 86% der Befragten, und danach haben wir dezidiert gefragt, sagten, dass die hohe öffentliche Kulturförderung unbedingt beibehalten oder sogar noch erhöht werden sollte. Das heißt, man kann sagen, obwohl ganz viele Menschen für sich persönlich das Gefühl haben, ist nichts für mich, hat nichts mit meinem Leben zu tun, finden sie doch, dass bestimmte Kunst- und Kulturformen, die wir öffentlich fördern, sehr wichtig sind für unsere Gesellschaft.
Das Publikum, es mischt sich ja auch ein. Das haben wir in Bayreuth erlebt in diesem Jahr ganz intensiv. Da sitzt mutmaßlich ein sehr fachkundiges Publikum im Theatersaal, aber gleichzeitig auch eins, das eigentlich Erneuerung oft nicht so gerne möchte und dem sehr kritisch gegenübersteht. Da gibt es dann viele Buß. Ist das eine produktive Haltung? Ist das ein produktives Wirken des Publikums?
Jede Art von Reaktion ist aus meiner Sicht auch eine produktive Reaktion und ein gutes Feedback, weil es ja auch immer darum geht, gerade bei Live-Veranstaltungen, das Publikum atmet im gleichen Raum und vollendet irgendwie auch so eine Inszenierung in dem Moment. Es gehört also unbedingt dazu. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, das Publikum in Bayreuth ist ein ganz spezielles Publikum. Es gehört zu diesen 10% der Kernkulturnutzer. Es hat in der Regel ein eher hohes formales Bildungsniveau. Es ist meistens akademisch, es ist eher älter, es ist eher weiblich.
Und es hat Recht, ne? Das ist das Wichtigste vielleicht.
Und es ist das Publikum, was wirklich seit Jahrzehnten dorthin geht und was eine eher konservative Sicht auf Kunst und Kultur hat und eben klassische Inszenierungen bevorzugt. Das ist aber keineswegs das Gros des Publikums. Es gibt auch sehr, sehr viele Leute, die vielleicht grundsätzlich einen ähnlichen sozioökonomischen Hintergrund haben, aber doch, wie man sagen würde, zu einer ganz anderen Milieugruppe gehören und gerade Innovationen, Performances, Neuinszenierungen, überraschende Perspektiven lieben. Aber das Bayreuther Publikum gehört nun gerade nicht dazu.
Gleichwohl zeigt es eigentlich wie in so einer Nussschale, was Kunst kann und wie Kunst auch den Diskurs voranbringen kann, also auch durch die Ablehnung. Ne? In dem Moment, in dem man sich mit etwas auseinandersetzt und es ablehnt, passiert ja trotzdem unheimlich viel. Das heißt, gerade solche kontroversen Dinge sind ja besonders spannend zwischen Künstlern und Publikum.
Unbedingt. Allerdings muss man dazu sagen, dass die sich natürlich auch in einem ganz bestimmten Bevölkerungssegment insgesamt abspielen. Und ich glaube, es wäre gut, wenn wir das Spektrum der Bevölkerung etwas erweitern würden. Und auch nochmal ganz andere Perspektiven, ganz andere Interessen, ganz andere auch künstlerisch-ästhetische Präferenzen mit reinnehmen würden.
Ja, über die Diversität der Publika wird viel gesprochen und dass zum Beispiel Menschen mit migrantischer Geschichte in vielen Kulturbereichen überhaupt nicht auftauchen, weil sie andere Traditionen haben und mit dem etablierten Kulturbetrieb wenig Anknüpfungspunkte. Wenn Sie sagen, das sind ungefähr 50%, die sich überhaupt nicht dafür interessieren oder die es jedenfalls nicht wahrnehmen, dann könnte man ja sagen, gut, dann wollen die halt nicht. Auf der anderen Seite zeigen ja immer wieder Experimente, wie sie gerade in Paderborn gemacht wurden, dass wenn man zum Beispiel den Eintritt im Museum so gestaltet, dass man zahlen kann, was man will, dass dann zwar die Einnahmen nicht zurückgehen, aber mehr Menschen kommen. Sind es also auch die Eintrittsgelder?
Also ich würde sagen, die Eintrittsgelder können eine von vielen, vielen Barrieren sein. Und tatsächlich ja, auch aus dem Museumssektor in England, wo man schon sehr lange freien Eintritt hat für die permanenten Sammlungen, wissen wir, dass freie Eintritte dafür sorgen, dass der Besuch sehr, sehr stark steigt. Das heißt aber nicht, dass man nun bei den 50% ankommt, sondern das sind dann eher die Gelegenheitsbesucher, die sagen, da kann ich ganz niedrigschwellig mal gucken, ob mir das gefällt und wenn es mir nicht gefällt, dann gehe ich eben wieder raus. Gleichzeitig aber wissen wir zum Beispiel aus der Nichtbesucherforschung, dass andere Barrieren sehr viel stärker sind. Der häufigste Grund ist kein Interesse. Also sie haben das Gefühl, dass das einfach nichts mit ihrem Leben, mit ihren persönlichen Interessen zu tun hat. Es ist oft aber auch die Angst davor, dass man da überhaupt nichts versteht, dass man sich blöd fühlt, dass man sich deplatziert fühlt. Das heißt, es gibt vielfältigste Barrieren und ganz unterschiedliche Strategien, um solche Barrieren dann zu überwinden.
Ja, damit sind wir beim Abholen. Das ist ja ein beliebtes Wort in der Kulturszene. Man müsse das Publikum abholen, da wo es ist. Wie groß ist denn die Gefahr, dass beim Abholen dann das, was man eigentlich machen wollte, nämlich die Kunst, auf der Strecke bleibt?
Also ich glaube, das kann überhaupt nicht passieren. Man kann eigentlich gar nicht genug abholen. Und wenn man zum Beispiel ein aktuelles Kunstevent nimmt, wie die Documenta 15, mal ganz unabhängig von den ganzen Skandalen drumherum, kann man zum Beispiel sagen, die Kunstinstallationen, die man dort sieht, von vorwiegend Kunstschaffenden auch aus ganz anderen kulturellen Hintergründen, die lassen sich nicht verstehen, wenn sie nicht gleichzeitig vermittelt werden, wenn nicht gleichzeitig auch ein Zugang geschaffen wird.
Aber es ist ein Riesenpublikumserfolg. Also sagt die Documenta jedenfalls schon 400.000 Besucher in der ersten Hälfte und die Leute seien alle glücklich, die da sind. Obwohl sie es nicht verstehen?
Die Documenta hat tatsächlich einen Riesenstab von insgesamt 140 sogenannten SOBATs, also Kulturvermittlerinnen und Vermittler, eingestellt. Und fast alle der Besucherinnen nehmen eines dieser Angebote wahr. Wir machen dort eine Besucherforschung mit Studierenden gemeinsam. Und unisono können wir schon jetzt sagen bei unseren vielen Interviews, dass alle sagen, ohne diese Art von Vermittlung, ohne etwas zu erfahren über den politischen Kontext solcher Installationen, über die Kunstschaffenden, wären sie vollkommen frustriert gewesen. Und ja, natürlich, Documenta, Großevent und dazu noch im Moment von diversen Skandalen heimgesucht, was die Sache ja noch attraktiver macht. Das ist natürlich immer ein Faktor, um auch eine hohe Aufmerksamkeit zu schaffen. Und natürlich mit Eventisierung, eine der zentralen Strategien im Audience Development, lässt sich auch ein breites Publikum finden, dass man bestimmte Kulturangebote auch so positionieren kann, dass viele Menschen das Gefühl haben, das ist ein Must-See, das darf ich nicht verpassen. Und da sind alle, also muss auch ich da gewesen sein.
Wenn ich Ihnen zuhöre, dann bekomme ich den Eindruck, dass das Publikum eigentlich idealerweise nicht nur Publikum sein sollte, sondern an dem beteiligt wird, was da passiert. Ist das die Zukunft?
Ich glaube ja, zumindest ein bisschen. Natürlich wollen Menschen da gar nicht ganz aktiv mitmachen und mitbestimmen, denn dazu fühlen sie sich in der Regel gar nicht befähigt und berufen. Aber wir wissen eines sehr klar aus der Audience Development Forschung. If you want to change your audience, you first have to change yourself. Das heißt, dass wenn man mehr und anderes Publikum haben möchte, dann muss man sich auch dahingehend verändern, dass man für anderes Publikum attraktiv und relevant wird. Und das findet man natürlich überhaupt nur dann heraus, wenn man mit bestimmten Bevölkerungsgruppen, die man vielleicht bislang noch nicht erreicht hat als Publikum, in Austausch geht. Das heißt, ich glaube schon, wir wissen das zum Beispiel auch aus Beobachtungen aus England, wo das sehr viel passiert, dass sowas wie Programmbeiräte mit Menschen aus der Nachbarschaft für ein Konzerthaus, für ein Theater, für ein Museum sehr erfolgreich sind, weil man da einfach mal hört, was interessiert Menschen? Welche Themen bewegen die gerade? Was wäre für die spannend? Welche Rahmenprogramme können wir machen? Das heißt, der aktive Einbezug neuer Zielgruppen, vielleicht auch neuer Akteure in sowas wie Programmgestaltung oder vielleicht auch mal eine co-kuratierte Ausstellung mit der Nachbarschaft oder die Bürgerbühnen, die wir jetzt ja auch schon an vielen Theatern haben. Das sorgt auf jeden Fall dafür, dass mehr Leute kommen und dass eben auch andere Leute kommen.
Birgit Mandl, Professorin für Kulturvermittlung an der Universität Hildesheim, in unserer Reihe Publikum.